Heute ist die erste Woche seit Corona, wo wir uns eingeschränkt wieder treffen dürfen. Trotz alledem halte ich heute zum neunten Mal oder die neunte Woche, wo wir ohne Besucher uns treffen. Erst nachher um 10:30 werden wir uns auch hier in der Gemeinde treffen. Mal gespannt, wer alles kommt. Ich möchte zu Beginn zuerst noch beten, bevor ich loslege. Danke, Vater, für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass du heute mit uns gehst, uns leitest, uns führst. Lass du mit deinem Heiligen Geist es bewirke, dass wir dich erfahren und dich kennenlernen, dass du zu uns redest in einer Deutlichkeit, dass wir es verstehen und umsetzen können, dass wir frei wäre von falschen Gedanken, die du uns, die Menschen uns ins Herz gelegt haben, die uns irgendwo beeinflussen und in die Unfreiheit führen, die vielleicht irgendwelche Lebenslügen sind, die wir schon lange mit uns rumtragen und nicht realisiert haben. Ich bitte dich um und deine Worte höre und erkenne. Amen. Unser Thema heute und das dieses Thema auch jeden sehr stark betrifft, bin ich ganz überzeugt, und zwar Thema Sünde. Wie gehen wir damit um, dass wir Sünder sind? Gelingt es uns, ein Leben im Licht zu führen? Sind wir nur Sünder oder sind wir Gerechte? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und wir wollen heute in 1. Johannes 1, 7 bis 10, hat zwar letzte Woche der Martin schon bearbeitet, aber zur besseren Überblick und des Zusammenhangs willen möchte ich nochmal diese vier Verse vorlesen und dann werde ich heute über 1. Johannes 2, 1 bis 6 weitermachen. Ich möchte diesen Abschnitt mal lesen. 1. Johannes 1, Abvers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In allen vier Versen kommt dieses Wort Sünde vor. Und in Vers 7, da heißt es ja, wenn wir aber im Licht wandeln. Im Licht wandeln heißt, wenn wir unterwegs sind, dann sieht jeder, was wir tun. Im Licht wandeln heißt, dass das, was ich gerade mache, ist für jeden sichtbar. Bekanntlich bricht ja kein Räuber oder wenige, nur wenn gar niemand da ist, bei Tag in ein Haus ein oder macht einen Überfall. Am liebsten ist es Leuten, die solche Dinge tun, wenn sie es in der Dunkelheit tun können, weil man nicht erkannt wird. Das ist jetzt was ganz Offensichtliches. Aber im Licht wandeln heißt auch, wie leben wir? Sind wir frei davon, mal, wenn wir irgendwo hinkommen, David, jetzt tut das nicht mehr richtig, Halle. Ah ja. Wenn wir Gelegenheit haben, mal was mitgehen zu lassen, man macht es nur, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Oder wie verhalten wir uns unserer Frauen oder Männer gegenüber? Was machen wir in den Zeiten, wo wir nicht beobachtet sind? Schlagen wir dann mal entsprechende Seiten auf mit Pornografie? Sind wir da frei davon? Wenn wir im Licht leben, dann kann jeder uns beobachten und das kennzeichnet auch einen Charakter eines Menschen. In Situationen, wo wir nicht beobachtet werden, wenn wir da befähigt sind, die Kraft haben, Dinge, die schlecht sind, nicht zu tun, zeichnet einen guten Charakter aus. Weil wenn der Chef nebendran steht, arbeiten die meisten Leute zügig. Und wenn der Chef nicht da ist, dann lässt man es auch mal 5 Grad sein. Also im Licht wandeln sollen wir. Und im Licht, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Auch dieser Gedanke, wir haben Gemeinschaft miteinander, wenn wir im Licht wandeln, momentan ist es sehr schwierig, tatsächlich Gemeinschaft zu haben miteinander. Und ich sehne mich danach, Gemeinschaft zu haben. Und es ist auch was ganz Wichtiges unter uns Christen, diese Gemeinschaft tatsächlich auch zu pflegen und zu haben. Ohne Gemeinschaft werden wir erkalten. Und es ist kein Korrektiv da, wo wir uns aneinander reiben können und auch füreinander da sein können. Und dann das Thema, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Die Betonung liegt auf aller Sünde, weil viele denken, ja, das bisschen, was ich gemacht habe, das ist nicht so schlimm, aber wenn jetzt irgendwelche Despoten, die diese Welt beherrschen und viel Leid und Unrecht, wie Mao Zedong oder Stalin oder Hitler oder wer weiß, wie die Leute alle heißen, ehrlich vor Gott reden, dann reinigt er sie von aller Sünde, wenn sie bekennen, dass sie Sünder sind. Vers 8, auch eine klare Aussage, wir lügen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Und interessant ist für mich, ich kenne Leute, die mir das sehr klar sagen, ich sündige nicht. Und wenn wir ihr Leben betrachten, zumindest das, was augenscheinlich ist, dann kann man schon sagen, ja, sie sind sehr umgänglich mit Leuten, sehr lieb und kriegen das irgendwie hin. Aber wenn man tiefer blicken kann, dann merkt man, es ist sehr wohl Sünde da. Aber wir lügen uns selbst was vor, wenn wir meinen, dass wir keine Sünde haben und keine Sünder sind. Vers 9, Sünde bekennen, erkennen, dass es Sünde ist, uns von der Sünde abwenden, reicht, um völlig gereinigt zu werden. Dieser Vers lohnt es sich auswendig zu lernen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel ist voll davon, von Beispielen. Und wenn wir in unserem Umfeld umschauen, dann kann ich das genauso beobachten. Menschen, die das tun, werden frei und gereinigt und stehen wie neu da vor Gott. Vers 10, Sünde abzustreiten, macht Gott und Jesus zum Lügner. Sein Wort ist nicht in uns. Ich finde das eine krasse Aussage. Wenn wir Sünde abstreiten, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn, Gott, Jesus, zum Lügner. Und aus diesem Hintergrund wollen wir in dieses Kapitel 2 starten, weil ich glaube, jeder möchte ja, dass Gottes Wort in ihm ist. Und darum ist es wichtig, auch einen guten Umgang mit Sünde zu finden. Also in Kapitel 2, Abvers 1, da heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn ich diesen ersten Satz lese, vom ersten Vers, dann finde ich das richtig schön, vertraut, liebevoll, richtig schöne Anrede. Wenn Johannes zu seinen Brüdern und Schwestern meine Kinder sagt. Also ich würde mich jetzt nicht getrauen, hierher zu stehen und zu euch sagen, meine Kinder. Aber schon wenn wir das zu unseren Kindern sagen und ihnen dann was weitergeben, dann hat es natürlich was schon für sich. Und ich habe mir Gedanken gemacht, eigentlich ist ja gut und schön und vielfach auch in der Praxis sichtbar, wir sollen auch geistliche Kinder haben. Und in denen dürfen wir das sehr wohl sagen, weil wir dürfen auch zu unseren Kindern und sollen zu unseren Kindern Dinge sagen, die wichtig sind, die ihnen helfen, ihr Leben zu leben und die ihnen helfen, Dinge auch zu erkennen, die schwierig sind. Aber mit meinen Kindern ist einfach was Liebevolles, was Einfühlsames ausgedrückt und das hat Johannes so von seiner Art her einfach in sich, wie er schreibt, ganz einfühlsam und liebevoller Umgang. Und er sagt dann weiter, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ich finde eigentlich eine krasse Aussage, gerade nach dem, was wir im Kapitel 1 gelesen haben. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Schaffen wir es, nicht zu sündigen? Kriegt es jemand hin? Johannes fordert uns dazu auf, damit ihr nicht sündigt. Offensichtlich ist das möglich, sonst würde uns Johannes nicht dazu auffordern. Tatsache für mich ist, dass viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sein möchten und unterwegs sind, sich als arme Sünder fühlen. Die Blickrichtung, ich sündige ja sowieso immer wieder, und diese Menschen leiden massiv darunter, dass sie immer wieder in Sünde fallen. Aber genau das ist das, was Johannes eigentlich uns sagen will. Wir sind keine Sünder. Wir müssen auch nicht immer wieder sündigen. Es ist kein Automatismus, den wir als Christen in uns haben. Wir sündigen, kriegen vergeben, wir sündigen, kriegen vergeben und das kann am Tag 10-mal passieren. Da stimmt irgendetwas nicht. Wir leiden und viele Menschen leiden darunter, dass sie immer wieder in Sünde fallen. Wir fühlen uns als Versager und kämpfen erfolglos gegen die Sünden an. Und das erzeugt viel Frust unter Christen, dass bis dahin geht, dass sich die Frage stellen, bin ich überhaupt wiedergeboren? Habe ich Heilsgewissheit? Gehöre ich zu Jesus? Oder bin ich so ein großer Versager, dass ich von Jesus gar nicht mehr angenommen werde? Eins ist für mich ganz klar, einer lacht über diesen Gedanken. Satan freut sich, es ist ein Sieg für ihn, wenn er Menschen so weit bringt, dass sie keine Heilsgewissheit mehr haben, dass sie so viel Frust haben, weil sie mit verschiedenen Dingen nicht umgehen können und nicht frei werden davon, dass er sie so weit gebracht hat. Du bist tatsächlich ein Versager, der nicht mit seiner Sünde umgehen kann. Du bist ein schlechter Christ. Das flüstert uns Satan ein. Und auch das ist eine große Lebenslüge, wenn wir das betrachten. Wenn wir aber verstehen, dass ein Leben im Sieg gerecht macht, ins Licht bringt, verändert das unser Leben komplett. Und dazu möchte ich Johannes, also nicht 1. Johannes, sondern Johannes 14, Vers 16 lesen. Da steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster oder geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Diese Zusage von Jesus steht und auf die können wir uns berufen. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Dieser Beistand wird uns helfen, auf Jesus zu schauen, der für unsere Schuld gestorben ist, der uns gerecht macht, weil er vollkommen gerecht ist. Wir sind keine armen Sünder mehr, die einfach immer wieder sündigen, sondern wir sind von Jesus gerecht gemacht. Und er hat uns einen Beistand gegeben, der bei uns bleibt bis in Ewigkeit. Wir sind im Licht und haben die Freiheit, dort zu bleiben. Und das ist genau das Geheimnis. Wir haben die Freiheit. Gott hat uns von Adam und Eva an schon mit einem freien Willen ausgestattet. Wir müssen nicht sündigen. Aber Gott zwingt uns nicht, im Licht zu bleiben. Wenn wir uns Richtung Dunkelheit bewegen, dann ist sicherlich die mahnende Stimme vom Heiligen Geist da. Halt, du gehst einen Weg, du schlägst eine Seite auf, du sprichst ein Wort, du tust eine Tat, die nicht gut ist. Aber die Entscheidung treffen wir letztendlich und nicht Gott. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit er uns begleitet, uns mahnt, aber Gott zwingt uns nicht, im Licht zu bleiben. Wir können wieder sündigen, wenn wir uns dazu verleiten lassen. Und das ist eigentlich der große Punkt. Wenn wir uns dazu verleiten lassen. Schon bei Adam und Eva, die Schlange hat es fertiggebracht, schon allein durch ihre Wortwahl, Eva und Adam in eine Richtung zu bringen, dass sie denken, naja, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, wenn wir von dieser Frucht essen. Und letztendlich geht es uns ja genauso. Wir kommen tagtäglich in Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen, will ich das tun oder will ich es nicht tun? Und ich denke, es ist jetzt dran, was ist eigentlich der Hintergrund? Wie schaffen wir das, uns nicht verleiten zu lassen? In Vers 1b und 2, da steht, nochmal vorlesen, 1. Johannes 1, Johannes 2, 1 und 2, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Dieser Fürsprecher ist der Heilige Geist, bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wir haben den Fürsprecher, er hat für uns bezahlt, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden und für die ganze Welt. Also Jesus ist das Sühnopfer, er ist für uns am Kreuz gestorben. Und zwar nicht nur für mich, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Und unser Fürsprecher ist der Heilige Geist, den er uns sendet, wie wir gelesen haben in Johannes 14, 16. Und das stellt unsere Position, unsere Art und Weise, wie wir mit Sünde umgehen können, in ein ganz anderes Licht. Vers 3, wahre Gotteserkenntnis zeigt sich im Halten der Gebote. Und für manchen hört sich das vielleicht, oh, jetzt muss ich schon wieder so viele Gebote halten. Viele Christen, die denken, das darf ich nicht und das darf ich nicht und da ist ein Verbot. Wie in der Straßenverkehrsordnung fühlt man sich da bald. Es geht jetzt darum, welche Gebote sollen wir halten und wie, was ist die Art und Weise, wie wir diese Gebote halten. Was ist unsere innere Motivation und unsere Haltung dazu? Und dazu möchte ich drei verschiedene Bibelstellen lesen, die das sehr deutlich machen. Einmal in Matthäus 7, 21 bis 23. Matthäus 7, 21 bis 23. Das könnt ihr ruhig mit aufschlagen. Das ist gut, wenn ihr das parallel mitlest. Und da heißt es ab 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich finde diesen Abschnitt richtig spannend für jeden Christen, der mit Gott unterwegs ist, sich von ihm leiden lässt. Und wenn man diesen Vers liest, dann überlegt man sich, wow, bin ich das? Habe ich tatsächlich diese Art an mir, dass Gott oder Jesus, wenn wir einmal vor ihm vor Gericht stehen, mich fragt und er mir sagt, Herr, haben wir nicht und ich kenne euch nicht? In Vers 21 fest, was eigentlich der Punkt ist, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich habe mir dann überlegt, welche Wundertaten habe ich vollbracht, wo jetzt so offensichtlich waren. Habe ich schon mal einen Dämon ausgetrieben? Wer hat es schon mal gemacht von uns? Haben wir geweissagt in Jesu Namen? Sicher haben wir schon mal Dinge gesagt, die durchaus richtig waren und für manche eine Hilfe waren. Aber diese ganzen Aussagen ist ja so, denken wir, von einer Vollmacht geprägt, dass wir diese Dinge tun können. Und dann sagt Gott zu den Menschen, ich habe euch nicht gekannt. Und ich glaube, das Geheimnis hier ist, dass wir erkennen müssen, was war unsere Motivation, was war unsere innere Haltung, was war unsere Identität, dass wir geweissagt haben, Wundertaten vollbracht haben, Dämonen ausgetrieben haben. Was war die Motivation? Wir lesen weiter, Johannes 14, 21 bis 24. Johannes 14, 21 bis 24, da steht, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Soweit. Also in diesem Abschnitt sehen wir eine klare Aussage von Jesus seinen Jüngern gegenüber. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Es dreht sich darum, die Gebote, die Jesus uns gegeben hat, zu halten. Und im Vers 23 heißt es dann, nach der Frage vom Judas, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und ich glaube, das ist der kleine Unterschied, den wir feststellen müssen. Wenn jemand mich liebt. Überlegt euch, diejenigen, die ihr verheiratet seid oder die allein sind, wie drückt sich eure Liebe zu euren Frauen oder Männern oder zu eurer Verwandtschaft oder Geschwistern im Herrn aus? Wenn ich jemand liebe, dann tue ich ihm bewusst nichts zuleide, sondern ich achte darauf, dass ich dieser Person alles erdenklich Gute mache. Ich liebe auch unsere Kinder. Wenn wir Eltern sind, lieben wir unsere Kinder. Und die Bibel heißt, wenn wir unsere Kinder lieben, dann werden wir ihnen keinen Skorpion oder Schlange geben zum Spielen, sondern wir werden das Gute wollen für unsere Kinder und das Gute suchen und darauf achten, dass das möglichst auch stattfindet. Aus Liebe zu meiner Frau werde ich keine Pornoseiten aufschlagen. Aus Liebe zu meiner Frau werde ich sie gut behandeln, werde ich sie nicht belügen oder Dinge tun, die sie verletzen, wo ich weiß, wenn ich Dinge tun, dass ich sie verletze, dann werde ich es nicht machen, weil ich meine Frau liebe. Und umgekehrt die Frauen gegenüber den Männern genauso. Also das ist letztendlich das Geheimnis, Liebe zu üben. Und wenn wir Gott und Jesus lieben, dann werden wir einmal seine Worte befolgen und mein Vater, also Gott, wird in uns Wohnung machen und wird uns lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen können. Also diese Beziehung, die daraus entsteht, ist viel, viel intensiver, wie wir das vielleicht die ganze Zeit erlebt haben. Mancher intensiver, mancher nicht so intensiv. Aber je intensiver unsere Beziehung zu Gott ist, umso weniger haben wir das Bedürfnis zu sündigen, beziehungsweise bekommen die Kraft, weil wir sagen, nein, aus Liebe zu Gott werde ich Dinge nicht tun, weil ich sie nicht möchte, weil ich sie nicht brauche, weil ich niemand verletzen will. Und der nächste Abschnitt, ein Kapitel weiter, Johannes 15, 12 bis 14, da steht: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also hier ist es ganz deutlich, was Jesus meint. Wir sollen einander so lieben, wie Jesus geliebt hat. Und wie hat Jesus geliebt? Er hat sein Leben für uns gegeben. Und in der Geschichte, irgendjemand hat es im Gottesdienst mal erzählt, dass jemand sein Leben für seinen Zwillingsbruder geopfert hat. Genau das ist diese Liebe. Und wir müssen nicht mal als Menschen so weit gehen, das fordert Gott sehr selten, dass wir, ohne dass wir für jemanden in den Tod gehen, ihn trotzdem lieben. So wie Jesus uns auch geliebt hat. Und ich denke, wenn wir die Vielfalt in der Gemeinde sehen, was für Charaktere, was für Menschen da sind, da fällt es einem manchmal schon nicht so leicht, tatsächlich das umzusetzen. Aber wir sind gefordert, zu lieben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Jesus gibt uns viele Anweisungen, aber wir müssen nicht die ganzen Gebote und Satzungen im Alten Testament halten. Sichtbarer Beweis der Errettung ist das Leben, so wie Gott es will. Gehorsam sein seinem Wort gegenüber. Jesus hat uns in der Zeit auf Erden vieles weitergegeben, was im Königreich Jesu an Regeln gilt. Und ich habe eine Zusammenfassung, und ich hoffe, dass es auch klappt, dass es dann zur Predigt erscheint, dass man es aufrufen kann. Die 75 Gebote in der Verfassung des Königreichs. So ist die Überschrift von dieser Zusammenstellung. Ich finde es interessant, was da alles zu finden ist. Und all diese Gebote, die in dieser Verfassung festgeschrieben sind, kann man bündeln in diesem einen Satz: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das tun, erfüllen wir diese ganzen Gebote. Vielfach hängt es danach daran, dass es auch für uns auch konkret wird. Was heißt es eigentlich, wenn wir einander lieben? An manche Dinge denken wir gar nicht so arg, um es dann auch zu leben und zu praktizieren. Deswegen hat uns Gott und Jesus diese 75 Gebote gegeben. In dieser Zeit, wo er auf Erden war, lebt danach. Wenn wir die Bergpredigt lesen oder andere Abschnitte, dann sehen wir ganz deutlich, dass Gott oftmals Dinge fordert, die uns zum Teil völlig fremd sind, auch nicht konform gehen in dem, was unsere Gesellschaft lebt oder wie man das da praktiziert. Aber, wie wir ja schon oft gesehen haben, Jesus hat die Art und Weise, wie man herrscht, auf den Kopf gestellt. Wer Leiter sein will, sei aller Diener. Und genauso ist es auch in der Liebe und im Halten der Gebote. Der Heilige Geist in uns befähigt uns, danach zu handeln. In Matthäus 19, 18 und 19 möchte ich auch lesen. Matthäus 19, 18 und 19. Da steht, und zwar geht es um die Geschichte von dem reichen Jüngling. Als er ihn fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, dann sagt Jesus, er sagt zu ihm, oder er fragt ihn wegen den Geboten, und Jesus hat dann gefragt, welche Gebote soll er halten. Und Jesus sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser junge Mann sagt, ja, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Und Jesus sagt ihm, verkaufe alles und gib es den Armen und du hast einen Schatz im Himmel und folge mir nach. Ich glaube, diese Aussage, die wir hier sehen, in dieser Radikalität, ist nicht unbedingt immer gefordert, aber es zeigt uns doch ganz klar, wo hängen wir unser Herz dran, wenn wir sagen, ja, wir haben all die 10 Gebote befolgt bis aufs i-Tüpfelchen und unser Herz hängt am Geld, dann hebt es eben irgendwo noch und bei ihm hat es an Geld gegangen. Weil da steht zum Schluss, dieser junge Mann ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter und das hat ihn so festgehalten, dass er nicht loslassen konnte, obwohl er rein menschlich gesehen ein wirklich völlig korrektes und ehrenvolles und gutes Leben geführt hat. Aber das Geld, die Macht des Besitzes, hat ihn zurückgehalten, letztendlich diesen Schritt zu gehen, weil hier war er gefangen. Dann lesen wir noch Römer 13, 8 bis 10. Römer 13, 8 bis 10, da heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist das Geheimnis. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir werden aus Liebe das und das und das nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht Falschzeugnis, nicht begehren und. All das werden wir nicht tun, wenn wir einander lieb haben und wenn wir Jesus lieb haben. Hier sehen wir eine ganz wichtige Zusammenfassung. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Der Heilige Geist erinnert und ermahnt uns, wenn wir nicht danach handeln. Und mal ehrlich, wenn ihr in die Versuchung kommt, eine bestimmte Seite aufzuschlagen, eine bestimmte Tat zu tun, bestimmte Worte auszusprechen. Und wir sagen alle, der Heilige Geist wohnt in uns. Ist nicht eine stille Stimme, die uns mahnt, tu es nicht, lass deine Finger davon. Das ist doch so. Und der Heilige Geist hat uns Jesus geschenkt, dass er uns mahnt. Und wir sollen Männer und Frauen werden, die lernen, auf diese Stimme zu hören und einen Umgang zu haben, dass der Heilige Geist noch viel deutlicher zu uns reden kann. Weil Jesus, was hat er gemacht? Er ging auf den Berg, er hat die Stille gesucht und der Heilige Geist hat ihm Tag für Tag geholfen, das zu tun, was der Vater wollte. Also der Heilige Geist erinnert und ermahnt uns, wenn wir nicht danach handeln. Johannes macht in Vers 4 deutlich, ich möchte es nochmal lesen, dass ich es gegenwärtig habe. 1. Johannes 2, Vers 4. So, da steht, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Krasses Wort. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, ich kenne Jesus und er hält seine Gebote nicht, das heißt, er liebt nicht, der ist ein Lügner und in dem ist keine Wahrheit. Also diese Aussage ist schon ziemlich hart und krass, aber sie zeigt auch deutlich, was für eine Dimension dahinter steht, wenn wir in der Kraft Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Worte nicht umsetzen können, dann sind wir schlicht ergreifend Lügner. Und wer von uns kann sagen, dass er nicht schon mal ein Lügner war und da schuldig geworden ist? Es ist keine Wahrheit in uns. Ich finde es richtig krass, das zu lesen und zu realisieren. Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also jeder, der dem es gelingt, dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, zu halten, der ist vollkommen geworden. Und daran sehen wir, an diesen Früchten, was für Menschen uns gegenüberstehen. Und daran erkennt uns letztendlich auch Gott. Wir wollen in ihm sein. Darum lasst uns an sein Wort und an seinem Wort uns orientieren. In Vers 6 nochmal die Aufforderung. Da steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet. Hier steht ausdrücklich, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Die Aufforderung, selbst so zu handeln und zu leben, wie Jesus gelebt hat und gewandelt ist. Wir sind verpflichtet, das zu tun. Das ist die Aussage von Gottes Wort. Johannes hat uns dazu aufgefordert, die ganze Bibel fordert uns dazu auf. Und es ist kein Krampf und kein Zwang oder etwas, das unmöglich ist, sondern mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, können wir das tun. Und um das zu tun, ist es umso wichtiger, eine intensive Beziehung zu Gott und zu Jesus zu haben, geleitet durch den Heiligen Geist. Wenn wir das Beispiel an einer Ehe sehen, je intensiver unsere Beziehung zueinander ist, zwischen Mann und Frau, umso leichter fällt es uns auch tatsächlich zu lieben, wenn wir miteinander im Gespräch sind, dann wissen wir genau, da ist meine Frau empfindlich, da ist es gut, wenn ich dies oder jenes tue und umgekehrt genauso. Wir achten aufeinander und versuchen, gute Wege zu finden und uns nicht zu ärgern und zu verletzen. Und letztendlich, wenn wir das aus Liebe tun, dann können wir das Gott gegenüber genauso tun, weil er uns dazu auch hilft, das zu leben und zu praktizieren. Und ich wünsche euch jetzt da zum Abschluss, dass ihr erkennt, es geht nicht darum, um irgendwelche Gebote zu halten, es geht darum, Liebe zu üben. Der Heilige Geist hilft uns dabei, erinnert uns und zeigt uns deutlich und klar, was dran ist, was wichtig ist. Ich möchte zum Abschluss noch beten und euch der Leitung des Heiligen Geistes anbefehlen. Danke, Vater, für dein Wort. Und du hast es so deutlich und klar in deinem Wort geschrieben, dass wir Männer und Frauen sein sollen, die deine Gebote halten, aus der Motivation heraus, weil wir dich lieben. Und nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dich lieben. Und darum bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen Gnade gibst, einfach auch die Blickrichtung in das richtige Licht zu rücken, dass wir nicht dies und jenes nicht dürfen, sondern du hast uns in eine Riesenfreiheit gestellt und wir dürfen alles tun und wir werden nur das tun, was dir wohlgefällt und dir Ehre macht. Und darum bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst, uns mehr und mehr dahin zu bewegen, Männer und Frauen zu sein, die nicht sündigen, sondern die sich von dir leiten lassen. Hilf du uns dabei und gib du Gnade und Weisheit und deine Hilfe, dein Beistand, dass wir auch einander darin unterstützen können, in diesem Prozess uns zu verändern, damit wir deinem Bild ähnlicher werden und deine Wege tun, wie du gesagt hast. Du verpflichtest uns, selbst so zu wandeln, wie du gewandelt hast. Amen.